Schön, dass ihr wieder dabei seid zu diesem 9. Vertiefungsvortrag mit dem Titel Durch den zweiten Vorhang hindurch, der Dienst im Allerheiligsten. Schauen wir, was uns heute erwartet. Wir lesen in Matthäus 25, während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Dieser Vers entstammt aus dem Gleichnis über die 10 Jungfrauen und hier ist die Rede von einer verschlossenen Tür. Und wir haben bereits erkannt, dass Matthäus 25 zur Zeit der Millariten erfüllt wurde. Und damit müsste auch dieser Aspekt von der verschlossenen Tür sich in ihrer Zeit erfüllt haben. Und die große Frage, die sich damit stellt, ist, wofür steht diese verschlossene Tür? Und William Miller hatte dazu eine Antwort, für ihn war dies die Tür der Gnade. Aber lesen wir selbst. Dass die Tür verschlossen wurde, bedeutet das Ende des Mittleramtes und der Epoche des Evangeliums. Das heißt, wir hatten in Matthäus 25 zuerst den Mitternachtsruf und dann hatte sich die Tür verschlossen. So war das Gleichnis. Historisch hatte sich dies erfüllt in der Weise, dass der Mitternachtsruf ab dem Sommer 1844 gegeben wurde, der Bräutigam kommt. Und dass damit, wir schreiben jetzt bereits den Winter 1844, sich auch diese Tür verschlossen haben musste. Und der Beleg für die Millariten war, dass seit dem 22. Oktober die Menschen ihrer Zeit reserviert waren der Wahrheit gegenüber. Und für sie war ganz klar, die Ursache müsste darin gelegen sein, dass der Geist Gottes nicht mehr am Wirken war. Und deswegen schrieb William Miller im Dezember 1844, wir haben unsere Arbeit getan, wir haben die Sünder gewarnt und versucht, die offiziellen Kirchen zu erwecken. Gott hat in seiner Vorsehung die Tür verschlossen, daher können wir einander nur darin ermutigen, geduldig zu sein und fleißig darin, unsere Berufung und Erwählung festzumachen. Einen kurzen Augenblick vor Jesu Kommen gibt es eine Trennung zwischen den Gerechten und den Ungerechten, zwischen denen, die seine Erscheinung lieben und solchen, die sie hassen. Das heißt, für die Milleriten war, so Miller, ihre Arbeit getan. Sie hatten alle gewarnt. Die Gnadenzeit war vorbei und das nächste Ereignis wäre die Wiederkunft Christi. Das Problem ist aber, das Jahr 1844 verstrich. Selbst das Jahr 1845 verstrich und Christus sollte einfach nicht kommen. Daher hat diese Gruppe irgendwann ihren Glauben aufgegeben, und zwar diese Gruppe um beispielsweise William Miller. Und sie hatten dann gesagt, dass, ja, weil Christus nicht gekommen war, sich Matthäus 25 doch noch nicht erfüllt hatte. Und damit würden sie auf eine zukünftige Erfüllung warten. Und damit hätte auch Daniel 8, Vers 14, die 2300 Jahre, sich noch nicht erfüllt in 1844. Und selbst dieses Ereignis würde sich damit erst zukünftig noch erfüllen. Mit anderen Worten, 1844 wäre ein belangloses Jahr. Diese Gruppe legte daraufhin neue Daten fest für die Wiederkunft Christi. Und diese Daten, weil sie alle verstrichen sind, hatten die Gruppe ungemein geschwächt. Das heißt, ihr Glaube war, die Gnadentür aus Matthäus 25 müsste noch offen sein. Und deswegen wird diese Gruppe um William Miller daraufhin als Open Door Adventists genannt. Also Adventisten der offenen Tür. Teil dieser Gruppe war Joshua Heims, aber wie eben auch erwähnt, William Miller. Und anfangs hatte Miller noch geglaubt an die Erfüllung von Daniel 8, auch an die verschlossene Tür von Matthäus 25. Wir hatten das Zitat ja einstiegs gelesen. Aber dann, am 5. November 1844, begann Joshua Heims zu verkündigen, dass Daniel 8 und Matthäus 25 sich erst zukünftig erfüllen würden. Und Heims ist dazu zu William Miller gereist, hat ihn für 2 Tage besucht, hat ihm seine Sicht gesagt, es kann doch unmöglich erfüllt worden sein, wenn Christus einfach nicht kommen will. Und daraufhin haben denn William Miller und weitere Milleriten ihren Glauben daran aufgegeben. Da sehen wir, welch einen starken Einfluss unsere Glaubensbrüder, unsere Glaubensschwestern auf uns haben. Sie können uns stärken, sie können uns schwächen in unserem Glauben. Durch Joshua Himes, der zuvor solch einen wichtigen Dienst verrichtet hat, kam jetzt selbst William Miller in dieser theologischen Frage zu Fall. Himes Argumente für die offene Tür waren, dass ja sich Seelen allmählich wieder begannen zu bekehren. Also damit könnte ja die verschlossene Tür noch gar nicht erfüllt worden sein und damit könnte selbst der Mitternachtsruf noch nicht erfüllt worden sein. All diese Dinge müssten zukünftig sein. Daneben formierte sich eine weitere Gruppe. Und aus dieser Gruppe sollten später die Siebenten-Tags-Adventisten werden. Diese waren in der Minderheit zu Beginn und ihr Glaube war ein anderer Glaube. Sie hatten entgegen zu Himes, entgegen zu William Miller gesagt, also das Datum muss richtig sein. Wir müssten nicht auf eine zukünftige Erfüllung warten, sondern das Datum stimmt. Die Prophetie hat sich wirklich erfüllt. Unser Fehler lag lediglich in dem Ereignis. Das heißt, unsere Erwartung war falsch, was zu diesem Datum geschehen sollte. Damit würde der Mitternachtsruf erfüllt worden sein und auch die verschlossene Tür, weil das Datum stimmte ja. Für sie war diese Tür, genauso wie es auch Miller gelehrt hatte, die Tür der Gnade. Deswegen hat auch diese andere Gruppe, aus denen die Adventisten später resultiert sind, gesagt zu Beginn, wir können niemanden mehr missionieren, weil der Geist Gottes ist nicht mehr am Wirken für diese Menschen. So heißt es, genau wie meine Glaubensbrüder und Glaubensschwestern, sagt Ellen White, glaubte ich 1844, nachdem die Zeit verstrichen war, dass kein Sünder mehr bekehrt würde. Aber ich hatte nie eine Vision, die besagte, kein Sünder würde mehr bekehrt werden. Und ich kann völlig ruhigen Gewissens behaupten, dass niemand je eine Aussage von mir gehört oder gelesen hat, die in diese Richtung gehen würde. Himes benannte diese Gruppe als No Mercy Heretiker, weil sie ja weiterhin daran festhielten, dass diese Tür, diese Gnadentür verschlossen waren. Also auf gut Deutsch, das wäre die Gruppe der abgefallenen Gläubigen, die daran glaubt, die Gnadenzeit hätte geendet. Was sprach für diese Sicht letztlich? Matthäus 25, wir wissen, hat sich in der Bewegung der Milleriten erfüllt. Und damit ja inklusive auch der verschlossenen Tür. Denken wir an Ellens Vision, die sie nach der Enttäuschung hatte, wo sie ja den Weg von Gottes Volk zur himmlischen Stadt sah. Und sie sah auch ein Licht, was hinter dieser Bewegung geschehen hat, wo der Engel dann zu ihr sagte, dieses Licht, was am Beginn des Weges steht, steht für den Mitternachtsruf. Damit wissen wir, das hat sich wirklich erfüllt. Und James White sagt dazu, nach dem Licht, das ihnen zur Verfügung stand, bestand eine allgemeine Übereinkunft, dass die Siebenten-Monatsbewegung die letzte Prüfung für die Welt war und die Ernte der Erde reif war für die Sichel des Menschensohns und dass die Tür nun, das heißt seit dem 22. Oktober, verschlossen war. Das heißt, sie haben daran festgehalten, die Tür muss verschlossen sein. Und er nennt dann auch die Argumente für diesen Glauben. Wir lesen mal hier, die Milleriten glaubten, dass 1844 die Gnadentür geschlossen sei, weil William Miller und andere Prediger lehrten, die Gnadenzeit ende kurz vor der Wiederkunft. Dann aber auch, weil die Bibel auf ein Ende der Gnadenzeit vor Jesu kommen hindeutete. Dann auch, weil es allgemein die vorherrschende Meinung unter den Milleriten hinsichtlich des 10. Tages im 7. Monat war und auch die Ungläubigen scheinbar, direkt nach der Enttäuschung, den Eindruck erweckten, der Geist Gottes habe sich zurückgezogen. Und genau deswegen fährt James White dann fort und sagt, wenn man sich diese Punkte ansieht, scheint es nicht verwunderlich, dass Adventisten darin übereinstimmten, anzunehmen, dass der Mitternachtsruf die letzte große Prüfung war, das Werk für diese Welt abgeschlossen und die Tür nun verschlossen sei. Das heißt, diese Gruppe glaubte, weiterhin an das Nahekommen Christi. Und weil ja zuvor die Gnadenzeit schließen würde, musste das doch in ihrer Zeit geschehen sein. Und sie könnten demnach auch missionarisch keine Bemühungen mehr aufbringen. Aber auch sie, wie auch die andere Gruppe um Heims und Miller, haben realisiert und haben gemerkt, 1844 verstrich und Christus kam nicht. 1845 verstrich und Christus kam nicht. Wofür steht also diese Tür, die wirklich verschlossen sein müsste? Zudem war es ja auch so, dass Hiram Edson seine Vision gehabt hatte. Wir nennen es mal Vision. Wir hatten gesagt, historisch ist es nicht ganz sicher, ob es wirklich eine Vision war. Und er in diesem Anblick ja das himmlische Heiligtum gesehen hatte. Und die neue Erkenntnis war ja nach dem Studium, nach dieser Vision oder nach dieser Ansicht, dass 1844 eben nicht das Ende des Gerichts war, sondern dass 1844 vielmehr der Beginn des Gerichts war. Und zudem haben auch sie gemerkt, dass die Menschen sich wieder zum Adventglauben bekehrt haben. Das heißt, auch diese Gruppe hat gemerkt, der Geist Gottes musste noch gewirkt haben. Und dann kam ja auch Ellen White, die im Jahre 1848 von Gott gesehen bekommen hat, gezeigt bekommen hat, dass James White drucken sollte und eine Zeitschrift auflegen sollte. Als die Vision vorüber war, sagte sie dazu, sagte ich zu meinem Mann, ich habe eine Botschaft für dich. Du musst anfangen, eine kleine Zeitschrift zu drucken und sie an die Leute zu versenden. Aus diesem geringen Anfang, so wurde mir gezeigt, würden sich Ströme des Lichts über die ganze Welt ergießen. Das heißt, Gott bittet diese kleine Gruppe nun auch wieder zu drucken und sagt, Ströme des Lichts würden sich über die ganze Welt ergießen. Und damit wäre doch ersichtlich, dass die Gnadenzeit nicht zu Ende sein könnte. Nach der großen Enttäuschung im Jahre 1844 glaubte ich eine Zeit lang, genau wie die übrige Adventgemeinde, dass der Welt damals die Gnadentür für immer verschlossen worden wäre. Davon war ich überzeugt, bevor ich meine erste Vision erlebte. Wir verdanken also der Erkenntnis, die Gott geschenkt hat, dass unser Irrtum berichtigt wurde und wir sehen konnten, was in Wirklichkeit geschehen war. Das heißt, auch diese Gruppe, auch wenn sie weiterhin, und das ist der Punkt, daran festgehalten hat, dass sich eine Tür geschlossen hat 1844, musste trotzdem sich auch korrigieren. Das heißt, die Gnadenzeit wäre noch vorhanden. Und die Frage ist jetzt, welche Tür hätte sich dann geschlossen in ihrer Zeit? Schließlich müsste sich eine Tür verschlossen haben, denn davon spricht Matthäus 25. Und der Punkt ist der, auch früher in der Geschichte des Volkes Gottes gab es bereits Türen, die sich geschlossen hatten. Das war aber auch zuvor nicht das universelle Ende der Gnadenzeit, sondern teilweise schlossen sich diese Türen für eine bestimmte Gruppe an Menschen zu ihrer Zeit. Denken wir beispielsweise an Noah, denken wir auch an Lot. Es schloss sich auch eine Tür in der Zeit von Abraham. Denken wir an die Juden zur Zeit von Christus. Auch in ihrer Zeit schloss sich eine Tür. Und dazu heißt es, ich glaube immer noch an die Lehre von der geschlossenen Tür. Ja, sie hatten diesen Glauben nicht aufgegeben. Allerdings nicht in dem Sinne, in dem wir diesen Ausdruck zunächst verwendeten. Zur Zeit Noahs, und jetzt zählt sie auf, gab es eine geschlossene Tür. Jetzt erklärt sie, damals wurde der sündigen Menschheit der Geist Gottes entzogen. Und sie ging in den Wassern der Sintflut unter. Auch zur Zeit Abrahams gab es eine geschlossene Tür. Jetzt erklärt sie das. Gottes Gnade redete den Einwohnern Sodoms nicht länger ins Gewissen. Außer Lot, seiner Frau und seinen beiden Töchtern kamen sie alle im Feuer um, das vom Himmel fiel. Zur Zeit Christi gab es eine geschlossene Tür. Der Sohn Gottes erklärte den ungläubigen Juden seiner Zeit, siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Mit anderen Worten, bereits in der Vergangenheit gab es mehrfach geschlossene Türen, was impliziert hat, dass bei einigen der Geist Gottes nicht mehr nachging. Und dann erklärt Ellen, was die verschlossene Tür zu ihrer Zeit bedeutet. Und jetzt wird's spannend. Mir wurde in einer Vision gezeigt, was ich auch heute noch glaube, dass nämlich im Jahre 1844 eine Tür geschlossen wurde. Und jetzt erklärt sie, alle, die das Licht der ersten und der zweiten Engelsbotschaft sahen und, was getan haben, ablehnten, blieben in der Dunkelheit zurück. Für sie schloss sich die Tür. Und alle, sagt sie weiter, die dieses Licht zunächst annahmen und den Heiligen Geist empfingen, also ein Teil der Milleritenbewegung war, der die Verkündigung der Botschaft vom Himmel begleitete, die dann aber hinterher ihren Glauben aufgaben, das ist jetzt die zweite Gruppe, und behaupteten, sie seien einer Täuschung erlegen, wiesen dadurch den Geist Gottes zurück. Deshalb bemühte er sich von da an nicht länger um sie. Das heißt, der Zeitpunkt für den Türschluss war wirklich 1844. Der Grund, dass über einige die Türe schloss, war, dass sie die erste oder zweite Engelsbotschaft, nachdem sie sie gehört haben, nicht angenommen haben. Wie könnte Gott sie weiterführen, wenn sie die erste, die zweite Stufe nicht gehen wollten? Dann könnte er doch sie nicht auf einmal springen lassen auf die dritte Stufe, auf die vierte Stufe. Aber auch solche, die zuerst das als wahr erkannt haben, aber dann durch die Enttäuschung alles als Fabel, als Unwahrheit verworfen haben. Für diese schloss ich die Tür. Und diese wären unempfänglich für weiteres Licht. Damit schlossen sie sich selber aus dem Bereich, wo Gottes Geist noch wirken konnte für sie. Aber das hätte nichts mit dem Ende der Gnadenzeit insgesamt zu tun. Deswegen heißt es, wer dagegen das Licht gar nicht gesehen hatte, und das ist der Punkt, ja, der war ja auch nicht schuldig geworden, denn er hatte es ja nicht abgelehnt. Nur die Menschen, schreibt sie, die das Licht vom Himmel missachtet hatten, also ganz bewusst, wieder bessere Erkenntnis, konnte der Geist Gottes nicht mehr erreichen. Bei diesen Menschen handelt es sich, wie ich schon sagte, um zwei Gruppen. Zum einen um die Personen, die Botschaft nicht annehmen wollten, als sie ihnen überbracht wurde, und zum anderen um die, die ihren Glauben leugneten, nachdem sie die Botschaft zunächst akzeptiert hatten. Und das würde bedeuten, dass für einige der Geist Gottes nicht mehr erreichbar war. Und für sie war die Tür verschlossen. Aber der Punkt ist der, für andere war die Tür noch offen, weil sie sind bisher nicht schuldig geworden. Und dort würde der Geist Gottes weiterhin wirken können. Dazu heißt es, nicht lange nach der Enttäuschung erkannten die Pioniere, dass zwar einige Menschen durch die entschiedene Verwerfung des Lichts die Tür ihrer Errettung zugeschlagen hatten, dass es aber auch sehr viele Menschen gab, die die Botschaft noch nicht gehört und darum auch nicht zurückgewiesen hatten. Und das ist der Punkt. Diese konnten aus der Rettungsbotschaft immer noch Nutzen ziehen. Spätestens in den frühen 1850er Jahren hatte man diese Punkte klar erkannt. Gleichzeitig ergaben sich auch Wege zur Verkündigung der drei Engelsbotschaften. Die Vorurteile der Menschen gingen zurück. Mit anderen Worten, in den 1850er Jahren wurden die Menschen wieder offener für die Adventbotschaft, nachdem sie selber passiv die Enttäuschung verdaut hatten und jetzt doch wieder neugierig wurden. Ja, diese Bewegung ist ja nicht ausgestorben. Was hätten die uns denn zu sagen? James White schreibt deswegen im Jahre 1851, nun ist die Tür fast überall offen und man kann die Wahrheit verkündigen. Viele sind nun vorbereitet, die Veröffentlichungen zu lesen, die früher, direkt nach der Enttäuschung, keinerlei Interesse erregt haben. Und über diese beiden Gruppen hat Ellen eine Vision erhalten. Die erste Gruppe war die Gruppe, die Christus ins Allerheiligste gefolgt war. Und diese Gruppe würde weiteres Licht empfangen können. Und genauso ist es geschehen in der Milleritenbewegung, aus denen dann die Adventisten hervorgegangen sind. Und dann war noch eine andere Gruppe da, die gleichgültig über die Vorgänge im Himmel waren, um 1844. Und da hat sie gesehen, dass dieser Gruppe kein weiteres Licht scheinen würde. weil sie das erste Licht bereits verworfen hatten. So lesen wir darüber: Ich sah einen Thron, auf dem der Vater und Sohn saßen. Vor dem Throne, und jetzt kommen diese beiden Gruppen, sah ich das Adventvolk und die Welt. Ich sah somit zwei Gruppen, die einen in tiefer Teilnahme vor dem Throne gebeugt, während die anderen teilnahmslos und sorglos dastanden. Mit anderen Worten, das, was wir gerade hier beginnen zu lesen, ist die Sicht des Himmels auf den 22. Oktober 1844 und wie der Himmel herabgeblickt hat auf die Ereignisse dieser Welt. Dann sah ich, schreibt sie weiter, ein besonders helles Licht von dem Vater auf den Sohn kommen, und von dem Sohn ergoss es sich über das Volk vor dem Throne. Aber nur wenige nahmen dieses große Licht an. Das Licht über die Heiligtumslehre beispielsweise. Viele traten aus dem Bereich desselben und wiesen es zurück. Andere waren sorglos und achteten es nicht. Und es verließ sie, weil Gott würde sich nicht aufzwingen. Manche aber achteten es und gingen hin und beugten sich mit der kleinen betenden Schar. Alle in dieser Schar empfingen das Licht und freuten sich desselben, und ihre Angesichter strahlten mit seiner Herrlichkeit. Das heißt, wir hatten zwei Gruppen. Die eine nahm das Licht des Himmels an und über die Vorgänge, was wirklich geschehen war, und sie studierten und Gott konnte ihnen Licht geben. Die andere Gruppe lehnte dieses Licht ab. Sie waren gleichgültig, es kann nicht so wichtig sein, es ist ja letztlich gar nichts geschehen am 22. Oktober, ich habe nichts gesehen auf dieser Welt, und über diese konnte Gott kein weiteres Licht geben. Ich sah den Vater, sagt sie weiter, sich von dem Thron erheben und in einem Feuerwagen das Allerheiligste hinter den Vorhang gehen und sich niedersetzen. Das sind jetzt die Ereignisse dieses Tages, des 22. Oktober. Dann erhob sich Jesus von dem Thron, und die meisten, die vor demselben gebeugt waren, erhoben sich mit ihm. Ich sah keinen Lichtstrahl, der sich von Jesu über die sorglose Zahl ergoss, als er sich erhob. Sie befanden sich in völliger Finsternis. Sie sollten nicht verstehen, was an diesem Tag wirklich geschehen war. Diejenigen, die sich mit Jesus erhoben hatten, hielten ihre Augen auf ihn gerichtet. Man könnte ergänzen, sie studierten und sie forschten und sie suchten, als er den Thron verließ und eine Strecke wegging. Das heißt, über einige ergoss sich der Lichtstrahl. Und Gott gewährte diesen einigen, dieser kleinen Schar, weitere Einblicke, dass sie besser verstehen sollten nach ihrem anfänglichen Irrtum, was wirklich geschehen war an diesem Tag. Über andere hingegen ergoss sich nur Finsternis. Sie wären völlig blind über diese Ereignisse. Sie würden nicht mal wissen, dass irgendetwas im Himmel an diesem Tag geschehen ist. Dann kam ein Wolkenwagen, schreibt sie weiter, und sah sie weiter in der Vision, mit Rädern gleich Feuer, von Engeln umgeben, dahin, wo Jesus war. Er stieg in den Wagen, und jetzt wurde auch er zum Allerheiligsten getragen, wo der Vater saß. Dann sah ich Jesum, den großen Hohepriester, vor dem Vater stehen. Diejenigen, die sich mit Jesu erhoben hatten, folgten ihm im Glauben. Und das ist der Punkt, in das Allerheiligste. Was für eine himmlische Perspektive über die Ereignisse an diesem Tag. Für die eine Gruppe schloss sich die Tür, weil sie sich gegen das Licht gestellt hatten. Für die andere Gruppe war die Tür noch weiterhin geöffnet, weil sie im Glauben folgten und mehr Licht empfangen wollten. Das heißt, für diese Gruppe war die Tür geöffnet. Warum war sie geöffnet? Weil sie sahen Gottes Führung in der Vergangenheit. Sie haben das nicht abgelehnt, nicht geleugnet. Sie studierten jetzt nach mehr Licht. Und Gott gab ihnen sogar mehr Licht und mehr Erkenntnisse. Und damit setzte Gottes Führung für sie fort, selbst über den 22. Oktober hinaus. Und damit erfüllte sich Matthäus 25, wenn auch anders als erwartet, wirklich in ihrer Zeit. Dazu heißt es nämlich: Im Sommer und Herbst des Jahres 1844 erging der Ruf, siehe, der Bräutigam kommt. Das ist es, was Ellen sah. Es hatten sich damals die beiden Gruppen der klugen und der törichten Jungfrauen gebildet. Eine Gruppe, die mit Freuden auf das Erscheinen des Herrn wartete und sich ernstlich vorbereitet hatte, ihm zu begegnen, aber auch eine andere Gruppe, die nur Furcht erfüllt und nur aus Gefühlsantrieben handelnd sich mit der Wahrheit als Theorie zufrieden gegeben hatte. Im Gleichnis gingen die mit dem Bräutigam zur Hochzeit hinein, welche bereit waren, als er kam. Matthäus 25 erfüllte sich. Der Mitternachtsruf erging im Sommer und Herbst 1844. In dieser Zeit formierten sich auch die beiden Gruppen der klugen und törichten Jungfrauen. Die klugen Jungfrauen warteten auf die Ankunft ihres Herrn, und zwar mit Freuden und auch mit echter Vorbereitung, weil sie ihr Leben änderten in Erwartung dieses Ereignisses. Auf der anderen Seite die törichten Jungfrauen, sie erwarteten auch den Bräutigam, aber sie taten es aus Angst, aus Furcht, in schlechter Vorbereitung, weil sie sich mit der Theorie zufrieden gaben, ohne den Geist Gottes, das ist das Öl im Gleichnis, ohne den Geist Gottes in ihrem Leben wirken zu lassen. Letztlich kehrten dann die klugen Jungfrauen zur Hochzeit hinein und ein. Und wie müssen wir uns dieses Einkehren zur Hochzeit vorstellen? Weil auch das müsste sich ja dann erfüllt haben. Dazu heißt es die Verkündigung, siehe, der Bräutigam kommt, wie sie im Sommer des Jahres 1844 erging, veranlasste Tausende, die unmittelbare Ankunft des Herrn zu erwarten. Zur vermuteten Zeit kam der Bräutigam. Wie bitte? Er kam. Aber nicht wie sein Volk erwartete auf die Erde, sondern, wie heißt es in Daniel 7, Vers 13, zum Alten im Himmel, zur Hochzeit, zur Übernahme seines Reiches. Die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür ward verschlossen. Sie waren bei der Hochzeit, erklärt sie dann weiter, nicht anwesend, denn diese fand ja im Himmel statt, während sie noch auf Erden lebten. Das heißt, die Hochzeit im Himmel trug sich herbei durch den Bräutigam, der steht für Christus, der seine Braut und die Braut nach der Offenbarung ist das neue Jerusalem, wo der Bräutigam das neue Jerusalem zur Frau nahm und sie einander begegneten. Das heißt, die Jungfrauen hatten Anteil an dieser Hochzeit im Geiste, weil sie jetzt geschaut haben, was ist denn da wirklich geschehen an diesem Tag. Sie studierten, sie beteten, sie bereiteten sich vor, alles auf dieses Ereignis, die Hochzeit. Im Gleichnis nahmen die, welche Öl in ihren Gefäßen und ihren Lampen hatten, an der Hochzeit teil. Alle, die mit der Erkenntnis der Wahrheit aus der Heiligen Schrift auch den Geist und die Gnade Gottes besaßen, die in der Nacht ihrer bitteren Prüfung geduldig gewartet und in der Bibel, das ist der Punkt, nach hellerem Licht geforscht hatten, erkannten die Wahrheit bezüglich des Heiligtums im Himmel und des veränderten Dienstes des Heilandes und folgten ihm im Glauben in seinen Dienst im himmlischen Heiligtum. Die klugen Jungfrauen besaßen Öl, weil der Geist Gottes ihr Wesen verändert hatte. Und nur diese, die danach auch letztlich treu blieben, diese nahmen teil an der Hochzeit. Das heißt, sie hatten die Glaubensprüfung bestanden, die Glaubensprüfung des 22. Oktober. Sie studierten über die Geschehnisse und sie erlangten durch Gottes Geist jetzt im Nachhinein ein besseres Verständnis über die Vorgänge. Damals war es so, dass damit die treuen Milleriten an der Hochzeit teilnahmen. Und jetzt kommt der Punkt, bis heute nehmen wir an dieser Hochzeit teil. Aber lesen wir selbst. Und alle, die durch das Zeugnis der Heiligen Schrift dieselben Wahrheiten, man könnte ergänzen, auch heute noch annehmen und Christus im Glauben folgen, wenn er vor Gott tritt, und das tut er bis heute, das letzte Werk der Fürsprache zu vollziehen und bei dessen Abschluss sein Reich zu empfangen, werden als solche dargestellt, die zur Hochzeit hineingehen. Also Mit anderen Worten, bis heute, wenn wir über diese Ereignisse studieren, selbst wenn wir über diese Ereignisse jetzt diesen Vortrag uns anschauen und auch mit grübeln, was ist denn da eigentlich passiert damals, dann werden auch wir in diesem Gleichnis als solche dargestellt, die an der Hochzeit teilgenommen haben, weil sich unser Blick himmelwärts richtet und wir nachvollziehen, was da geschehen ist, sind es auch wir, die wir daran teilnehmen, im Geiste. Das heißt, bis heute existieren diese beiden Gruppen. Die einen, die klugen Jungfrauen, die ein Verständnis erlangen und Gottes Geist wirkt an ihrem Charakter, und die anderen, die das abtun, die törichten Jungfrauen, was soll da schon geschehen sein? 1844 verwerfen, das ist doch alles nur alte Geschichte, was kümmern wir uns drum? Bis heute gibt es diese beiden Gruppen. Matthäus 25 erfüllt sich bis auf den heutigen Tage. Damit wäre die Erfüllung von Matthäus 24 viel weiter gefächert, als wir es im ersten Moment erwartet hätten. Aber Gott gab nach der Enttäuschung peu à peu das Licht, und heute scheint uns das volle Licht, was geschehen ist, und wir verstehen viel besser die Ereignisse im Verlauf der Geschichte. Unglaublich großes Licht ist uns gegeben. Mag Gott uns doch helfen, dass wir auch diesem Licht entsprechend leben. Damit erfüllt sich Matthäus 25 bis in unsere heutige Zeit. Bis in unsere heutige Zeit gibt es damit eine zweite Anwendung dieses Gleichnisses, und zwar vor allem auch hinsichtlich der verschlossenen Tür. Schauen wir uns mal die zweite Anwendung hinsichtlich der Tür, die damals ja verschlossen wurde, an. Denn es gibt auch zu unserer Zeit eine Anwendung dafür. Da sehen wir, wie tiefschichtig Gottes Wort und wie tiefschichtig die Gleichnisse sind, die Christus gesprochen hatte. Dazu heißt es, wenn diese Untersuchung, die 1844 begann, beendet ist, also wenn die Fälle derer, die sich von jeher, Adam war der Erste, als Nachfolger Christi bekannt haben, geprüft und entschieden worden sind, dann und nicht er wird die Prüfungszeit zu Ende gehen und die Gnadentür geschlossen werden. Und jetzt der Punkt, somit führt uns der kurze Satz in Matthäus 25. Die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür ward verschlossen. Durch den letzten Dienst Christi, man kann ergänzen, bis in unsere heutige Zeit, bis zur Vollendung des großen Erlösungswerkes. Das heißt mit anderen Worten, Matthäus 25 erstreckt sich bis in unsere heutige Zeit. Jesu Einzug ins Allerheiligste ist da dargestellt, das war 1844. In dem Sinne gingen sie mit ihm zur Hochzeit. Wenn jetzt Jesus aber in unserer Zeit auszieht aus dem Allerheiligsten, ist damit auch diese Zeit im Gleichnis dargestellt, nämlich mit den Worten, die Tür ward verschlossen. Denn das ist das Ereignis, was wir für unsere Zeit erwarten, dass wirklich diese weltweite Gnadenzeit, nachdem sich jeder für Christus oder gegen Christus entschieden hat, dass diese Tür sich dann schließen würde. Und damit mit anderen Worten leben wir inmitten von Matthäus 25, Vers 10. Denn beide Teile stehen in diesem Vers geschrieben. Und das nächste Ereignis wäre dann die Rückkehr Jesu von der Hochzeit. Und nun gehen wir noch einen Schritt tiefer. Und darin sehen wir, wie tief Gottes Gedanken wirklich sind und dass seine Gedanken und selbst seine Gleichnisse wirklich höher sind als unsere Gedanken und unser erstes Verständnis. Denn nach diesen beiden Anwendungen von Matthäus 25, die wir gerade betrachtet haben, gibt es selbst noch eine dritte Anwendung von der verschlossenen Tür. Denn diese verschlossene Tür, die sich in Matthäus 25 schloss, war auch die Tür ins Heilige, die sich am 22. Oktober schloss, weil er ging ja aus dem Heiligen hinaus, hat die Tür verschlossen und öffnete die Tür ins Allerheiligste. Aber lesen wir selber, weil das sind keine Dinge, die wir uns aus den Fingern ziehen. Aber mit der Untersuchung der Heiligtumsfrage kam helleres Licht. Sie sahen jetzt, dass sie recht hatten zu glauben, dass Ende der 2300 Jahre im Jahre 1844 bezeichne einen entscheidenden Zeitpunkt. Wenn es auch wahr ist, dass die Tür der Hoffnung und Gnade, durch welche die Menschen 1800 Jahre lang Zugang zu Gott gefunden hatten, geschlossen war, das war die Tür ins Heilige, so wurde doch eine andere Tür, nämlich ins Allerheiligste, geöffnet und den Menschen durch die Vermittlung Christi im Allerheiligsten, das im Himmel ist, die Vergebung der Sünden angeboten. Das heißt, ein Teil seines Dienstes war beendet, um einem anderen Platz zu machen. Noch immer stand eine Tür zum himmlischen Heiligtum offen, wo Christus und um der Sünder willen diente. Das heißt, für 1810 Jahre war die Tür fürs Heilige geöffnet. Aber nun wurde diese Tür 1844 ins Heilige geschlossen. Christus öffnete die Tür ins Allerheiligste. Und woher nehmen wir die Erkenntnis? Das haben wir jetzt von Ellen White gelesen, aber hat Ellen White sich das ausgedacht? Oder waren all diese Punkte nicht letztlich auf einen festen, so stets geschrieben, begründet? Woher nahmen sie das? Sie nahmen die Erkenntnis aus der Offenbarung. Aber lesen wir selber. Denn dort heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Diese Worte aus der Offenbarung sind gerichtet an die Gemeinde Philadelphia. Und wir wissen, dass prophetisch betrachtet die reine Erweckungsbewegung um die Zeit von William Miller, das heißt die Milleritenbewegung, genau durch diese Gemeinde Philadelphia dargestellt wurde. Und genau zu dieser Zeit, an diese Gemeinde richtend, heißt es, dass eine Tür verschlossen wurde ins Heilige und eine andere ins Allerheiligste sich aufgetan hatte. Und nachdem das biblische Fundament war, hat Gott es dann danach lediglich nochmal durch Ellen White bestätigt, um wirklich ihm einen festen Anker zu geben. So lesen wir am Sabbat, dem 24. März 1849, wurde ich im Geist zu der Stadt des lebendigen Gottes genommen. Was würde jetzt gezeigt werden? Dann wurde mir gezeigt, dass die Zeit, als die Gebote Gottes in ihrer ganzen Bedeutung und Gottes Volk die Sabbatwahrheit erkannte, gerade dann war, als die Tür zum Allerheiligsten im himmlischen Heiligtum geöffnet wurde, wo ja die Lade ist, in welcher sich die 10 Gebote befinden. Diese Tür war nicht offen, bis die Vermittlung Jesu im Heiligen des Heiligtums im Jahre 1844 vollendet war. Mit anderen Worten, dann schloss er die Tür des Heiligen und öffnete diejenige ins Allerheiligste und ging durch den zweiten Vorhang, wo er nun bei der Lade steht und wohin der Glaube Israels jetzt reicht. Ellen befand sich hier im Geiste im neuen Jerusalem. Und dort stand der Tempel Gottes. Und sie sah in dieser Vision, dass Christus einen Teil, einen Dienst beendete, der Dienst im Heiligen, diese Tür schloss sich, und einen anderen Dienst, wo auch die Bundeslade mit den Geboten war, antrat, diese Tür öffnete sich. Und deswegen hatten sie auch in dieser Zeit jetzt ein besseres Verständnis empfangen über die Bedeutung der 10 Gebote und selbst über das Gebot, was bisher alle Christen vernachlässigten oder die meisten Christen vernachlässigt hatten, nämlich des Sabbats. Auch in diesem Sinne spiegelt sich das, was Christus im Himmel tut, auf oder über die Ereignisse hier auf Erden wieder. Ich sah, schreibt sie weiter, dass die Tür in das Heilige geschlossen wurde. Das heißt, Jesus die Tür an das Heilige geschlossen hat und niemand sie öffnen kann. Und dass er die Tür an das Allerheiligste geöffnet hat und niemand sie zuschließen kann. Und sie bezieht sich jetzt sogar direkt auf Offenbarung 3. Seit Jesus die Tür in das Allerheiligste geöffnet hat, welches die Lade enthält, sind die Gebote dem Volke offenbar geworden. Das war vorher nicht der Fall. Und es wird mit der Sabbat Frage geprüft. Das heißt, seit dem 22. Oktober hält sich Christus im Allerheiligsten auf. Dort befinden sich die Gebote, siehe zum Beispiel Offenbarung 11, Vers 19, die Bundeslade mit den Geboten. Und seit dieser Zeit erkannte Gottes Volk die Bedeutung darum. Das heißt, wir sehen, dass beides verknüpft miteinander ist. Und die Vorgänge damit, die auf der Erde geschehen, nach der Vorsehung Gottes geschehen. Es war jetzt kein Zufall, dass irgendjemand erkannt hat, welche Bedeutung die Gebote hatten, sondern dies entsprach der Vorsehung Gottes, weil Gott es zugelassen und seinen Geist gegeben hat, haben sie dieses Licht empfangen. Also Gott entscheidet, was hier genau auf diesem Planeten gerade abläuft. Selbst der Zustand da draußen, die Ereignisse, die wir jetzt als weltlich einstufen würden, sind entweder von Gott zugelassen oder werden noch zurückgehalten, weil der Zeitpunkt noch nicht gekommen ist. Wir können uns damit der Führung Gottes gewiss sein, selbst in diesen Tagen, die wirklich außergewöhnlich sind, weil wir wirklich in einer Welt leben, selbst heute, viel, viel mehr vielleicht noch, die im Ausnahmezustand ist. Sie schreibt weiter: Ich sah, dass die Prüfung mit dem Sabbat nicht eher stattfinden konnte, bis die Vermittlung Jesu in dem Heiligen vollendet und er durch den zweiten Vorhang eingegangen war. Deshalb ruhen Christen, die gestorben sind, ehe die Tür in das Allerheiligste nach Schluss des Mitternachtsrufes im siebten Monat 1844 geöffnet wurde und die nicht den wahren Sabbat gehalten haben, nun in Hoffnung. Das zeigt wirklich, wie barmherzig Gott ist. Sie hatten vorher einfach nicht mehr Licht. Also wird Gott sie nach dem Licht beurteilen, was ihnen zur Verfügung stand. Das zeigt wirklich, wie gerecht auch dieser Gott ist. Sie hatten nicht das Licht und die Prüfung des Sabbats, die wir haben, seitdem diese Tür geöffnet ist. Das heißt, vor dem 22. Oktober, da war die erste Engelsbotschaft Teil der Prüfung, da war die zweite Engelsbotschaft Teil der Prüfung und diese wurde auch in ihrer Zeit gegeben, denn das war gegenwärtige Wahrheit zu ihrer Zeit. Aber nach dem 22. Oktober, als Gott den Zeitpunkt für angemessen fand, ihnen nun auch die dritte Engelsbotschaft zu geben und sie jetzt auch den Sabbat erkannt haben, das war jetzt Teil der Prüfung nach der Enttäuschung und war gegenwärtige Wahrheit nach der Enttäuschung. Die Feinde der gegenwärtigen Wahrheit haben versucht, die Tür in das Heilige zu öffnen, die Jesus geschlossen hat, und die Tür in das Allerheiligste zu schließen, die er im Jahre 1844 öffnete, wo die Lade ist, welche die zwei steinernen Tafeln enthält, worauf die 10 Gebote mit dem Finger Gottes geschrieben sind, als Zeichen der Unveränderlichkeit. Satan versucht nun in dieser Zeit der Versiegelung jede List, um Gottes Volk von der gegenwärtigen Wahrheit abzuwenden und es wankend zu machen. Das heißt, er möchte, dass wir zurück in die Zeit gehen, wo die Tür des Heiligen geöffnet war und lediglich an die alten Wahrheiten glauben. Aber heute ist uns mehr Licht gegeben. 1844 öffnete sich eine Tür. Und das war der Beginn eines neuen Werkes. Das war der Beginn, dass Gott ihnen neues Licht gab. Satan versucht nun, genau diese Tür zu schließen und Gottes Volk dieses Lichtes zu berauben und dieses Werk, was Gott in unserer Zeit vollbringen möchte, dieses Werk zu verhindern. Das heißt, die Menschen in dem Licht, die Menschen in den alten Wahrheiten zu halten. Aber durch Gottes Gnade ist uns deutlich mehr Licht gegeben. Das heißt, seit 1844 werden wir geprüft in Dingen, in denen zuvor die Menschen noch nie geprüft wurden. Beispielsweise in der Frage des Untersuchungsgerichtes. Dann in der Frage der Versiegelung. Wissen wir, ist uns heute bewusst, manchmal frage ich mich selbst bei Sieben-Tags-Adventisten, ist uns bewusst, dass wir in der Zeit der Versiegelung leben? Dann werden wir geprüft in der Frage des Mahlzeichens. Und wir wissen, dass die ganze Welt in dieser Frage, der Sabbat-Sonntag-Frage, geprüft werden wird. Und die einen das Siegel, die anderen das Mahlzeichen erhalten. Das ist die gegenwärtige Wahrheit. Darin werden wir geprüft. Wir werden geprüft in der Frage des Geistes der Weissagung. Glauben wir, dass auch Gott in unserer Zeit, wo wir doch sicherlich einen Propheten stärker und mehr bedürfen als jemals in der Vergangenheit, dass auch Gott zu uns heute durch Propheten spricht? Auch werden wir geprüft in der Frage der letzten Gemeinde. Glauben wir, dass Gott eine Gemeinde seit 1844 ins Leben gerufen hat? Nicht eine Gemeinde, die sich irgendwas einbilden könnte, sondern eine Gemeinde, die einfach nur es schätzt, bevorrechtigt zu sein, diese kostbaren Wahrheiten aus Gottes Wort anvertraut bekommen zu haben. Wir können uns dafür nicht rühmen, aber wir dürfen diesem Licht entsprechend leben, was in die ganze Welt scheinen und ausgebreitet werden soll. Das alte Licht vor 1844, wodurch die Menschen errettet wurden, war Glaube an Christus ohne all die gegenwärtigen Wahrheiten, die sich heute aufakkumuliert haben. Möge Gott uns helfen, in diesen Wahrheiten zu leben, der Wahrheit für die gegenwärtige Zeit. Eine Tür hat sich geschlossen. Das war die Tür der alten Bedingungen. Das heißt, die Errettung nach der alten Erkenntnis. Was war denn das vor 1844 für eine Zeit? Das war die Zeit, wo das Papsttum geherrscht hat, die Zeit des finsteren Mittelalters, wo unterdrückt wurden diese Erkenntnisse, wo selbst Gottes Wort noch nicht mal gelesen werden durfte. So wurden Menschen früher gerettet. Aber eine andere Tür hatte sich geöffnet. Und das war die Tür der neuen Bedingungen, weil Gott mehr Licht, neue Erkenntnisse gegeben hatte. Und heute werden wir nach diesem Licht geprüft. Wenn diese Tür ins Allerheiligste sich dann einmal schließen wird, vermutlich in sehr naher Zukunft, dann wird die Trübsal beginnen. Das ist dann der Beginn der Zeit der Trübsal. Und darüber heißt es, auch darüber hat Ellen White Licht bekommen. Auch dachtest du, dass Michael aufgestanden sei und dass die Zeit der Trübsal im Frühjahr 1844 begann. Der Herr hat mir in Vision gezeigt, dass Jesus aufstand. Die Tür schloss und im siebenten Monat des Jahres 1844 in das Allerheiligste eintrat. Aber Michaels Aufstehen, siehe Daniel 12, Vers 1, zur Befreiung seines Volkes, liegt noch in der Zukunft. Dies wird nicht stattfinden, bis Jesus seinen Dienst im himmlischen Heiligtum verrichtet hat. Fassen wir daher jetzt zusammen. Die erste Erfüllung von Matthäus 25, damals. Die Tür aus Matthäus 25 war verschlossen. Für wen? Für jene, die die erste und zweite Engelsbotschaft zur Zeit der Milleriten bis zum 22. Oktober hörten, aber gleich ablehnten. Dann war sie verschlossen für jene, die die Erfahrung der Milleriten nach dem 22. Oktober ablehnten, da sie, obwohl sie am Anfang der Bewegung teilhaftig waren, nun glaubten, getäuscht worden zu sein. Aber auch für jene, die das Licht von Jesu Eintritt ins Allerheiligste am 22. Oktober im Anschluss an die Enttäuschung als falsch verwarfen und nicht darin wandelten. Für diese könnte Gott schwerlich noch wirken, weil alles weitere Licht, alles weitere Wirken von Gottes Geist doch auf diesem Licht aufgebaut hatte. Jetzt aber die zweite Erfüllung von Matthäus 25. Denn Matthäus 25 erfüllt sich selbst in unserer Zeit, erfüllt sich selbst in der nahen Zukunft. Die Tür aus Matthäus 25 wird sich schließen, wenn die Prüfung der Kinder Gottes beendet ist. Wenn Jesus das Allerheiligste verlässt, das ist ein und das gleiche Ereignis, und damit auch das Ende der Gnadenzeit erreicht ist. Das ist alles ein und das gleiche Ereignis. Und dann wird sich nach der weiteren Anwendung von Matthäus 25 diese Tür in unserer nahen Zukunft schließen. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt damals und heute diese Erfüllung zusammentragen, bedeutet das, Matthäus 25 begann sich in der Zeit der Milleriten zu erfüllen, aber erfüllt sich noch bis in die Zeit, wo Jesus aus dem Allerheiligsten austritt. Und der Vers, der hier angegeben ist, von den 10 Jungfrauen, die dem Bräutigam entgegengingen und der Bräutigam aber dann lange ausblieb und sich 5 kluge, 5 törichte Jungfrauen gebildet hatten, sie dann schläfrig geworden sind, aber dann aufgewacht sind, weil um Mitternacht das laute Rufen erfolgte, siehe, der Bräutigam kommt. Diese Passage reicht von der Entstehung der milleritischen Erweckungsbewegung, denn sie waren die Ersten, die sich aufmachten dem Bräutigam entgegen, bis zum Mitternachtsruf im Sommer und Herbst 1844. Denn das war die Zeit, als sich der Mitternachtsruf erfüllte. Aber Matthäus 25 endet dann mit Jesu Austritt aus dem Allerheiligsten. Das heißt, dieser Vers 10, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit am 22. Oktober. Und die Tür ward, nämlich die Tür bei Jesu Austritt aus dem Allerheiligsten, verschlossen. Diese Passage reicht damit von Jesu Eintritt ins Allerheiligste beim Beginn der Hochzeit bis zum Austritt aus dem Allerheiligsten am Ende der Hochzeit. Das heißt, bis heute sind du und ich ein Teil der Erfüllung von Matthäus 25. Was für eine bewegende Zeit und was für eine bewegende Vorstellung, dass wir bis heute uns überlegen können, auf welcher Seite der Jungfrauen wollen wir stehen. Gehen wir zusammen durch. Die Macht des Papsttums war gebrochen im Jahre 1798. Mit dieser Zeit würde Gott jetzt gewaltiges Licht schenken und es gründeten sich Bibelgesellschaften und es gründeten sich Missionsgesellschaften. Dann ab 1831 entstand eine Bewegung, weil Miller in diesem Jahr begann zu verkündigen, oh, Christus kommt wieder, das Gericht, die dem Bräutigam entgegenging. Was bedeutet es? Es bedeutet, sich vorzubereiten auf Jesu Wiederkunft. Dann ist es so, dass im Verlaufe dieser Zeit der Bewegung von Miller sich zwei Gruppen herauskristallisiert hatten. Die einen schlossen sich von Herzen dieser milleritischen Erweckungsbewegung an, andere taten dies nur aus Angst und Furcht. Dann am 21.03.1844 kam es zur Verzögerung, weil Christus entgegen der Erwartung der Milleriten nicht zurückkam. Ja, worin hatten sie sich geirrt? Mussten sie vielleicht nochmal neu versuchen, die Prophetie zu verstehen und ihren Irrtum korrigieren? Danach begannen die Milleriten etwas schläfrig zu werden, weil Christus war nicht gekommen. Wo war der Fehler? Würde er vielleicht nie kommen? Sie konnten den Fehler erstmal nicht finden. Das heißt, sie begannen ihren Schlaf. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Bewegung hat an Kraft verloren. Sie haben abgewartet. Dann aber im August 1844 hat die Bewegung wieder ihre Kraft zurückerhalten, weil sie erkannt haben, ja schaut mal, Christus konnte ja noch gar nicht wiederkommen, sondern Christus wird am großen Versöhnungstag wiederkommen. Das ist der 22. Oktober. Das war jetzt der Mitternachtsruf, der wahre Mitternachtsruf. Christus kommt wirklich bald und da war auch die Kraft jetzt wieder anwesend. Aber dann am 22. Oktober kam es zur großen Enttäuschung. Der 22. Oktober und Daniel 8, Vers 14 erfüllte sich genau an diesem Tag, aber anders als erwartet. Das heißt, ab der Himmelfahrt Christi, also 31 nach Christus, bis ins Jahr 1844, diente Christus im Heiligen. Und sie fing jetzt an, nach der Enttäuschung diese Dinge zu erkennen. Und auf einmal wurde das Bild viel größer, was sich vor ihnen auftat. Ab 1844 bis zum Ende der Gnadenzeit würde Christus jetzt im Allerheiligsten dienen. Dies wurde ihnen peu à peu bewusst. Und der 22. Oktober war genau der Tag, wo Christus vom Heiligen ins Allerheiligste gegangen war. Sie erkannten dann, dass diese Vorgänge genau in Daniel 7, Vers 13 porträtiert wurden, wo doch beschrieben wird, wie Christus zum Vater gelangte auf einen Wolkenwagen. Das heißt, die Schrift hat genau diese Dinge offenbart. Das hat sich kein Siebentags-Adventist ausgedacht. Und dann wurde ihnen bewusst, dass dafür ja eine Tür sich geöffnet haben musste. Und zwar die Tür ins Allerheiligste. Und genau davon spricht doch Offenbarung 3, Vers 8. Ein Puzzlestück nach dem anderen fügte sich an. Und dafür wurde eine andere Tür, davon spricht Offenbarung 3, Vers 7, nämlich die Tür ins Heilige, geschlossen. Und Daniel 7, Vers 10 hat genau dies beschrieben, was an diesem Tag geschehen ist. Denn er ging ja nicht nur ins Allerheiligste, sondern dort wurde auch das Gericht vollbracht. Und in Daniel 7, Vers 10 wird genau dieses Gericht beschrieben. Dieses Gericht wäre das sogenannte Vorwiederkunftsgericht. Wir nennen dies auch das Untersuchungsgericht, weil bevor Christus wiederkommt, doch alle sich jemals zu Christus bekannten Christen, die sich auf Christus berufen haben, geprüft werden müssten, ist ihr Bekenntnis aufrichtig oder wären sie Heuchler? Und nach der Prüfung würde durch die Prüfung auch der Lohn für die Wiederkunft festgelegt werden. Und nach Abschluss dieses Werkes würde dann, wenn das Gericht endet, in der nahen Zukunft das Ende der Gnadenzeit eingeläutet werden. Und dann wäre auch Zeit für Christus wiederzukommen. Vorher, vor dem Gericht oder vor Abschluss des Gerichts könnte Christus nicht wiederkommen. Erst muss dieses Gericht zu Ende und jeder Fall entschieden werden. Dann wüsste Christus, wen er zu sich auf die neue Erde nehmen würde. Daniel 8, Vers 14 offenbarte genau den Beginn für dieses Abschlusswerk im Allerheiligsten. Also auch das ist biblisch. Und damit war ihm durch die Bibel genau dieser Zeitpunkt offenbart worden. Und in Daniel 12, Vers 1, aber auch in Offenbarung 22, Vers 11, ist dann das andere Ende offenbart, nämlich wenn Christus dieses Werk ablegen würde und die Untersuchung und damit die Reinigung des Allerheiligsten beendet würde. Auch darüber spricht die Schrift. Das heißt, wir leben heute kurz vor dem Ende der Gnadenzeit. Was für ein historischer Moment und wie viele Propheten, wie viele Gläubige aus all den vergangenen Jahrtausenden würden sich gewünscht haben, in dieser bewegenden Zeit und was alles noch kommen wird, zu leben. Nach Daniel 7, Vers 14 würde Christus als Bräutigam die vom Vater das Reich empfangen, was ja die Braut war. Das heißt, die Braut ist das neue Jerusalem und der Bräutigam empfing an diesem Tag die Braut, also das neue Jerusalem. Auch dies stand in der Schrift. Das heißt, Braut und Bräutigam, die sich vereinigen, stellen die Hochzeit dar und von dieser Hochzeit hatte die Schrift gesprochen. Der Hochzeitsbeginn war der 22. Oktober 1844. Und das Hochzeitsende ist dann, wenn Christus das Allerheiligste verlässt und diesen Teil abgeschlossen hat. Bei seiner Wiederkunft würde Christus dann von der Hochzeit zurückkehren. Deswegen sind wir aufgefordert zu warten, bis er zurückkehrt. Auch das finden wir in der Schrift, bis er von der Hochzeit zurückkehrt. Dann wird Christus die Erlösten zum Hochzeitsmahl holen. Das heißt, er würde sie nicht zur Hochzeit holen, da waren ja seine Gläubigen auf der Erde und nahmen im Geist daran teil. Er würde, wenn er kommt, sie zum Hochzeitsmahl holen. Das heißt, die Hochzeit fand im Himmel statt, die Gläubigen waren auf der Erde, das Hochzeitsmahl, dann wären die Gläubigen im Himmel. Das ist es, was biblisch ist. Heute warten wir daher auf die Rückkehr Jesu von der Hochzeit. Und genauso, ich lade euch gerne ein, dies im Lukas 12 nachzulesen, genauso war es in der Schrift geschrieben. Das heißt, heute findet die Prüfung der Hochzeitsgäste statt. Und Matthäus 25 erfüllte sich damit 1844. Und am 22. Oktober 1844 hat der Bräutigam seine Braut geheiratet. Auch davon spricht die Schrift. Die klugen Jungfrauen nahmen bei dieser Hochzeit teil, und zwar im Geiste. Und auf Erden verkündigten sie die Ankunft des Bräutigams. Genau dies war nach Gottes Plan. Auf Erden studierten sie daraufhin über die Ereignisse des 22. Oktober. Genau das war nach Gottes Plan. Das heißt, seit seiner Himmelfahrt hat Jesus begonnen, die Wohnungen für die Erlösten im Himmel zu bereiten. Mit seiner Wiederkunft, mit der zweiten Ankunft, werden dann die Erlösten das Vorrecht haben, diese vorbereiteten Wohnungen auch zu beziehen. Dazu muss der Hohepriester aber zuvor sein letztes Werk vollbringen und verrichten. Und dieses Werk wird im neuen Jerusalem vollbracht und verrichtet. Und deswegen hat der Bräutigam, also Christus, seine Braut, das heißt das neue Jerusalem, geheiratet, weil sie zusammenkommen mussten, denn dort findet dieses letzte Werk auf Erden statt. Seine Braut ist das neue Jerusalem. Wir haben die Schriftstelle dazu hier eingeblendet. Das lesen wir in Offenbarung 21. Das ist alles biblische Lehre. Christus ist nach Matthäus 9, Vers 15 der Bräutigam. Und die Gläubigen sind die Hochzeitsgäste. Und das, was wir hier betrachten und versucht haben, menschlich auf diese Karte hier einzutragen, das ist die himmlische Perspektive auf den 22. Oktober 1844. Und damit hätten wir eine doppelte Anwendung. Die verschlossene Tür in Matthäus 25 steht für die Tür ins Heilige, die am 22. Oktober sich schloss. Sie steht aber auch für die Tür des Allerheiligsten, die sich am Ende der Gnadenzeit schließen wird. Die offene und geschlossene Tür aus Offenbarung 3 steht damit für folgende Dinge. Christus schloss am 22. Oktober die Tür ins Heilige und öffnete diejenige ins Allerheiligste. Genau das wurde von Gott vorausgesagt. Und damit sehen wir, dass sich die Prophetie und das Gleichnis aus Matthäus 25 haargenau erfüllt haben. Wenn auch die Milleriten das anfangs nicht ganz verstehen sollten und sogar einen Fehler in der Anwendung machten. Aber bedenken wir, dass schon bei der ersten Enttäuschung, und zwar bei der Enttäuschung am Kreuz, sie auch einen Fehler machten und was ganz anderes erwartet hätten für dieses Ereignis. Sie dachten, Christus würde gekrönt werden, stattdessen würde er sich kreuzigen lassen. Und obwohl sie enttäuscht wurden, obwohl sie einen Fehler machten, hat sich das Ereignis, die Prophetie, erfüllt. Und das Gleiche war auch 1844. Obwohl sie einen Fehler gemacht haben und das genaue Werk, was sie verkündigt haben, nicht ganz verstanden haben, hat sich trotzdem Daniel 8, Vers 14 erfüllt. Trotz des Fehlers der Menschen hat Gott seinen Erlösungsplan genauestens eingehalten. Bei der ersten Enttäuschung am Kreuz ging daraufhin Christus ins Heilige. Bei der zweiten Enttäuschung im Jahre 1844 ging darauf Christus ins Allerheiligste. Gottes Wort hat sich haargenau erfüllt, trotz der Fehler der Menschen.